Konsequenzen für das Thema Krieg und Frieden. Da ist natürlich an erster Stelle der Krieg in der Ukraine. Die Zahl der toten Soldaten liegt nach 3 Jahren weit über 100.000. Über 13.000 Zivilisten haben nach UNO-Angaben ihr Leben verloren, darunter fast 700 Kinder. Die Zerstörungen in der Ukraine, die wirtschaftliche Verelendung und das demografische Ausbluten des Landes nehmen immer schrecklichere Formen an. Da ist dann zweitens die fürchterliche Tragödie in Gaza. Sie hat solche Ausnahme angenommen, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen den israelischen Staatschef gestellt hat, wegen Verdachts auf Völkermord. Nach dem Terrorüberfall der Hamas im Oktober 2023 sind in Gaza über 60.000 Zivilisten den israelischen Bomben und Granaten zum Opfer gefallen, darunter 2/3 Frauen und Kinder. Drittens ist da der Bruch im transatlantischen Verhältnis. Der Westen, der seit 80 Jahren den Gang der Weltgeschichte maßgeblich geprägt hat, ist tief gespalten und stark geschwächt. Donald Trump hat das 80-jährige Vasallenverhältnis zu Europa aufgekündigt. Europa allein zu Hause. Auch das ist ein Epochenbruch. Dieser Epochenbruch trifft viertens auf eine tektonische Verschiebung in der Weltordnung, nämlich den Aufstieg von Schwellenländern des globalen Südens, vorneweg China und in Ansätzen auch Indien. Zusammen mit Russland, Brasilien, Indonesien und anderen vernetzen sie sich in Plattformen wie den BRICS. Ihr Hauptziel ist eine multipolare Weltordnung auf der Basis der UNO-Charta. All das bedeutet das Ende der 500-jährigen Epoche von Kolonialismus, Imperialismus und Neokolonialismus. Die Zeiten sind vorbei, in denen der weiße Mann und, hallo Annalena, auch die weiße Frau dem Rest der Welt erklären konnten, wo es lang geht. Und das ist gut so. Eine multipolare Weltordnung ist noch nicht die Verwirklichung der Utopie einer glücklichen oder gar sozialistischen Weltrepublik. Auch die multipolare Welt ist kein Ponyhof. Aber für den globalen Süden, also für 85% der Menschheit, ist das ein Fortschritt, den wir von einem internationalistischen Gesichtspunkt aus begrüßen sollten. Liebe Freundinnen und Freunde, am härtesten treffen die Umbrüche die EU und ihre Mitgliedstaaten. Sie kommen in einem denkbar ungünstigen Augenblick über sie. Die EU steckt nämlich seit Jahren in einer ökonomischen Strukturkrise. Vielleicht haben Sie gehört von dem Report des ehemaligen Chefs der EZB, Mario Draghi. Der spricht von einer, ich zitiere, existenziellen Herausforderung, die einen radikalen Wandel erfordert. Andernfalls würde die EU, so will Draghi weiter, ihre Existenzberechtigung verlieren. Und Draghis Nachfolgerin in der EZB, Christine Lagarde, stellt sogar lapidar fest, es ist eine Tatsache, dass Europa abgehängt ist. Das ist natürlich eine schwere narzisstische Kränkung für die Eitelkeit des weißen Mannes und der weißen Frau hier in Europa. Viele haben es noch gar nicht verstanden, wohin das geht. Aber es ist natürlich wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie so aggressiv reagieren, warum sie in Panik sind und warum auch diese Welle der Globalisierung jetzt von ihnen losgetreten worden ist. Das, was ich eben für die EU gesagt habe, trifft in besonderem Maße auch auf Deutschland zu. Denn der Automobil- und Maschinenbau oder die Chemie, die Spitzenressource sozusagen in der deutschen Industrie, waren Spitzentechnologien des 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert aber sind Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Ähnliches angesagt. die Abkopplung von russischem Erdgas und die Rückschlagswirkung der Sanktionen haben außerdem noch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geschwächt. Die deutsche Wirtschaft schrumpft und jetzt kommt durch Trumps Zollkrieg noch mehr Druck dazu. Wie aber reagiert die Bundesregierung, und zwar die alte wie auch die kommende, auf das riesige Problemknäuel? Es fällt denen nichts Besseres ein, als das Land kriegstüchtig zu machen. Ein Land, in dem schon in Friedenszeiten die Brücken zusammenfallen und kein Zug mehr pünktlich fährt. In einem Land mit einer hohen Bevölkerungsdichte und einer derart dichten Infrastruktur, dass es extrem für Krieg verwundbar ist. Kriegführung auf deutschem Territorium ist einfach nur heller Wahnsinn. Da genügen schon ein paar Hyperschallraketen auf die wichtigsten Infrastrukturknoten und hier gehen die Lichter aus. Für ihre Kriegstüchtigkeit hat die Ampel 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereits verpulvert. Vor einem Monat wurde, bereits erwähnt, per Verfassungsänderung auch noch ein Freibrief für die Steigerung der Militärausgaben in unbegrenzte schwindelnde Höhe beschlossen. Und im neuen Koalitionsprogramm liest sich die Passage zur Außen- und Sicherheitspolitik wie aus einem Gruselroman. Aber die EU ist kein Deut besser. Schon im strategischen Kompass der letzten Kommission von der Leyen geht es darum, alle Politikfelder durch die geopolitische Brille zu sehen und, ich zitiere wörtlich, die volle Bandbreite der EU-Politik und ihre Hebel als Machtinstrumente zu nutzen. Zitat Ende. Also Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Umweltpolitik, alles wird in den Dienst der Aufrüstung und der Militarisierung und einer bellizistischen Einstellung gestellt. Dazu sollen dann natürlich noch Großprojekte der Rüstungsindustrie kommen und massive Investitionen in Aufrüstung und Infrastruktur im Umfang von 800 Milliarden Euro. Außenpolitik wird also in Brüssel wie in Berlin alternativlos nur noch in militärischen Kategorien verstanden. Diplomatie, Verhandlungen, politische Konfliktlösung, wie sie die UNO-Charta und übrigens auch die Resolution der UNO-Vollversammlung zum Ukraine-Krieg fordern, kommen gar nicht mal mehr vor. Alles, was sie anfassen, wird ihnen zum Militärischen. Das ist wie in diesem antiken Mythos vom König Midas, dem alles, was er anfasste, zu Gold wurde. Allerdings, als der Midas seine Pizza und seine Cola anfasste, wurden auch die zu Gold, sodass er verdurstet und verhungert wäre, wenn die Götter kein Erbarmen mit ihm gehabt hätten. Ich finde das eine schöne Metapher mit einem Blick auf die Zukunft, wie es mit der Militarisierung in der EU enden könnte. Heute braucht es keine Götter, sondern eine starke Friedensbewegung und die Herrschenden unserer Tage, um die von ihrer manischen Fixierung auf Kriegstüchtigkeit abzubringen, braucht es eine ganz starke Friedensbewegung, so wie sie hier bereits heute in Ansätzen zu sehen ist. Besonders krass, liebe Freundinnen und Freunde, tritt das militärische Schrumpfdenken gegenüber den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg zutage. Die USA wollen aus dem Stellvertreterkrieg aussteigen. Aber statt froh darüber zu sein und den USA mit eigenen diplomatischen Initiativen beizuspringen, reagieren die Europäer wieder nur militärisch. Der Krieg wird mit immer neuen Waffenlieferungen verlängert und die sogenannte Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, übrigens eine fanatische Russenhasserin, träumt sogar immer noch von einem militärischen Sieg Kiews. Wirkliche Solidarität mit der Ukraine sieht anders aus. Jetzt wird versucht, eine sogenannte Koalition der Willigen zu zimmern. Vor ein paar Tagen fand in Paris dazu ein Treffen auf Einladung von Macron statt. Eine Koalition der Willigen, die für den Fall, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, eine militärische Präsenz aus europäischen NATO-Staaten in der Ukraine etablieren. Schon der Name Koalition der Willigen weckt unschöne Erinnerungen. Vielleicht erinnert ihr euch, 2003 gab es unter Führung der USA schon einmal eine Koalition der Willigen aus 36 Ländern, die, um mal den modischen Sound unserer Tage aufzugreifen, einen verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak führte. Übrigens, weiß nicht, ob das bekannt ist, bei dieser Koalition der Willigen im Irakkrieg stellte die Ukraine die sechstgrößte Truppenkontingent mit 1600 Mann. In der Sache läuft diese neue Koalition der Willigen auf eine NATO-Light hinaus. Dabei sollte sich doch herumgesprochen haben, dass die NATO-Osterweiterung und hier vor allem eine Mitgliedschaft der Ukraine das Hauptmotiv für den russischen Einmarsch war. Der war natürlich ebenfalls ein gravierender Bruch des Völkerrechts und eine neue Qualität in einer langen Eskalationsgeschichte. Aber wenn man die Eskalationsspirale endlich stoppen will, sind Truppen aus NATO-Staaten in der Ukraine für Russland eine weitere Provokation mit der Garantie einer entsprechenden Reaktion. Für Russland ist zudem noch immer die vorletzte Osterweiterung ein kollektives Trauma. Diese vorletzte Osterweiterung ging bekanntlich bis an die Wolga bei Stalingrad. Diese Osterweiterung betrifft übrigens auch den russischen Präsidenten Putin ganz persönlich, denn seine älteren Brüder kamen bei der Belagerung Leningrads durch die Vorgänger der Bundeswehr ums Leben. Wenn jetzt die Deutschen, die sich ja selbst für die Weltmeister der Erinnerungskultur halten, beim 80. Jahrestag der Befreiung in 14 Tagen, 3 Wochen vom Faschismus, keine Russen bei Gedenkveranstaltungen dabei haben wollen, dann ist das Ausdruck einer politisch-moralischen Verkommenheit sondergleichen. Liebe Freundinnen und Freunde, zu den Plänen für die Hochrüstung schwappt eine Welle mentaler Militarisierung durch das Land. Da rollen Straßenbahnen mit Werbung für die Bundeswehr durch unsere Städte. Universitäten, Krankenhäuser, Schulen und selbst Kindergärten sollen mit sogenannten Zivilschutzmaßnahmen ebenfalls kriegstüchtig gemacht werden. Damit werden die gleichen lächerlichen Illusionen verbreitet, wie schon zu meiner Schulzeit im Kalten Krieg. Damals sollten wir bei einem sowjetischen Atomangriff den Ranzen über den Kopf ziehen und uns unter den Tisch setzen. Dazu passt, dass in den großen Medien mit wenigen Ausnahmen ein totaler Propagandakrieg herrscht. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen und andere staatstragende Medien führen sich auf, als ob sie die Heimatfront der ukrainischen Truppen wären. Die mediale Gesinnungsmassage hat mit pluraler Demokratie und Meinungsvielfalt überhaupt nichts mehr zu tun. Krieg, liebe Freundinnen und Freunde, wird auch in den Köpfen schon lange vor dem ersten Schuss vorbereitet. Ohne Feindbild funktioniert kein Krieg. Die antirussische Feindbildproduktion hat lange vor dem Krieg eingesetzt. Ein repräsentatives Beispiel will ich hier einmal zitieren aus der Tageszeitung Die Welt aus dem Jahre 2020, also lange vor dem russischen Einmarsch. Dort heißt es im Zusammenhang mit russischem Impfstoff, ich zitiere: Auch wenn ein russisches Produkt im internationalen Wettbewerb mithalten kann, der Stempel des Russischen ist und bleibt ein Makel. Zitat Ende. Da nässt wieder die alte Geringschätzung der wilhelminischen Ostlandreiter und ihrer noch schlimmeren Nachfolger für alles Russische durch, aber auch ihre dünkelhafte Selbstüberschätzung. Das Feindbild Russland ist auch das Fundament für die Behauptung einer militärischen Bedrohung durch Russland. Da gibt es die bereits zitierten Bürogeneräle, die ankündigen, für das Jahr 2028 wäre Russland so weit, uns zu überfallen. Also zum einen bewundere ich immer deren Fähigkeit, die Zukunft zu erkennen. Das Orakel von Delphi ist da ja geradezu Dreck dagegen. Woher wissen die das? In Wirklichkeit wissen sie überhaupt nichts. Wenn man nämlich einmal nüchtern die konventionellen Kräfteverhältnisse und die russischen Interessen analysiert, dann zeigt sich, dass die Bedrohungsbehauptung substanzlos ist und nur als propagandistisches Feigenbild zur Rechtfertigung der eigenen Aufrüstung dient. Natürlich gibt es keinen Grund, besondere Sympathie für den russischen Kapitalismus und sein politisches System zu haben. Aber es gibt eben auch keinen Grund, eine besondere Antipathie zu haben oder das Land gar in einer ganz primitiven Schwarz-Weiß-Malerei zum Reich der Finsternis zu erklären. Derzeit scheint sich die Russophobie sogar noch zu steigern. Hintergrund ist offenbar, dass die Ukraine dabei ist, den Krieg zu verlieren. Und da macht sich, wie schon erwähnt, Panik breit. Deshalb wohl auch die verantwortungslose Drohung von Friedrich Merz mit der Lieferung von Taurus und mit nebenbei dem dezenten Hinweis, dass damit die Krimbrücke zerstört werden kann. Was, wenn eine solche Eskalation dann mit einer russischen Rakete auf die Brücke über den Fehmarnbelt beantwortet wird? Liebe Freundinnen und Freunde, der neudeutsche Militarismus ist ein regelrechter zivilisatorischer Rückfall. Wie immer versucht Militarismus natürlich auch innenpolitische Kollateralschäden. Unter der Kanzlerschaft des ehemaligen BlackRock-Managers Merz werden wir wieder die alte Maxime Kanonen statt Butter zu spüren bekommen. Es ist aber eine pure Illusion, dass eine Blüte der Rüstungsindustrie, der berüchtigte Kriegskeynesianismus, den wirtschaftlichen Niedergang des Standorts Deutschlands kompensieren könnte. Aber auch die Demokratie, nicht nur das Soziale, werden in Zeiten von Konfrontation und Kriegsvorbereitung eingeschränkt. Die im Hauruck-Verfahren durchgepeitschte Verfassungsänderung durch einen eigentlich schon abgewählten Bundestag ist unter Demokratiegesichtspunkten äußerst problematisch. Auch die Kriminalisierung von radikaler Kritik an den Menschen- und Völkerrechtsverletzungen durch Israel in Gaza, im Libanon und in Syrien ist ein Symptom dafür. Und wenn dann Friedrich Merz Netanyahu nach Deutschland einlädt und dabei ausdrücklich den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs ignorieren will, bekommt man den Eindruck, die handeln inzwischen auch nur noch nach der alten Sponti-Parole: legal, illegal, scheißegal. Ebenso wenig demokratisch ist die Entscheidung, Tomahawk-Marschflugkörper, Flugabwehrraketen und die Hyperschallwaffe Dark Eagle auf deutschem Boden zu stationieren. Und das ohne auch nur, dass irgendein deutsches Gremium je damit befasst worden wäre. Dabei ist dieses Projekt brandgefährlich und kann geradezu schicksalhafte Bedeutung für uns annehmen. Denn es gilt die Regel, Raketen wirken als Magneten. Das heißt, sie werden in einer russischen Gegenstrategie zur Zielscheibe. Tomahawk und Dark Eagle können sowohl konventionell als auch atomar bestückt werden. Sie haben eine Reichweite in den ganzen europäischen Teil Russlands hinein, also bis zum Ural, und verändern so das strategische Gleichgewicht zu Ungunsten Russlands. Mit ihren zielgenauen und bunkerbrechenden Sprengköpfen verfügen sie zudem über das Potenzial zum Enthauptungsschlag. Solche einseitigen Veränderungen des Status quo ignorieren das fundamentale Völkerrechtsprinzip der ungeteilten Sicherheit. Das heißt, dass keine Seite ihre Sicherheit zu Lasten der anderen Seite erhöhen darf. Missachtet man dieses Prinzip, darf man sich nicht wundern, wenn Putin mit dem Argument, das sei ja wie ein Messer am Hals, entsprechend reagiert. Natürlich wird die Stationierung dieser Waffen mit einer sogenannten Sicherheitslücke gerechtfertigt. Aber dabei wird einmal mehr die Logik der Abschreckung kenntlich. Die eigenen Maßnahmen werden von beiden Seiten immer als Verteidigung ausgegeben, die der anderen Seite als aggressive Drohung. Heraus kommt dann dabei die Zunahme von Spannungen und von Unsicherheit für beide Seiten. Deshalb sind Verhandlungen mindestens über Rüstungskontrolle, wenn nicht über Abrüstung, auf beiden Seiten dringend notwendig. Es gibt mehrere Initiativen aus der Friedensbewegung dazu, darunter der Berliner Appell, wer noch nicht unterschrieben hat, sollte das schleunigst tun, gegen diese Raketen. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, die Umbrüche und bedrohlichen Entwicklungen, die ich hier skizziert habe, stellen neue und hohe Anforderungen an die Friedensbewegung. Vor allem müssen wir aber viel stärker werden und wir müssen auch die Differenzen, die es legitimerweise gibt und übrigens auch schon immer gab, nicht zu unüberwindlichen Hindernissen für die Zusammenarbeit machen. Neben dem vielen Neuen gibt es natürlich auch Altbewährtes, an dem wir festhalten. Wir halten daran fest, Konflikte müssen politisch gelöst werden durch Diplomatie, Verhandlungen und Kompromisse. Wir setzen auf die UNO-Charta und auf die Stärke des Rechts statt auf das Recht des Stärkeren. Und wenn man Frieden will, muss man den Frieden vorbereiten, nicht den Krieg. Wir setzen auf Entspannung, auf Kooperation und friedliche Koexistenz, die im Zeitalter der Atombombe und angesichts auch von neuen Risiken aus revolutionären Technologien, die eine militärische Anwendung finden, unbedingt notwendig ist. Und natürlich erfordern die globalen Bedrohungen durch die Klimakrise und andere Umweltprobleme mehr Kooperation im Sinne und im Interesse der Menschheit als jemals zuvor. Es liegt sicher ein langer Weg vor uns. Kurzfristig haben wir aber einige Prioritäten. Die Verhandlungslösung für den Ukraine-Krieg. Wir fordern von der Bundesregierung und wir fordern von Brüssel, dass sie endlich aufhört, sich nur auf diese Militarisierung und Anheizung der Spannungen zu konzentrieren, sondern eine eigenständige diplomatische Initiative zur Unterstützung der laufenden Verhandlungen findet. Ja. Wir wollen weiterhin zum Nahen Osten, dass die Waffen dort schweigen. Und ganz konkret fordern wir die Bundesregierung auf, dem französischen Präsidenten Macron zu folgen, der angekündigt hat, Palästina als Staat anzuerkennen. Wir wollen, dass Berlin das auch tut. Und wir wollen, dass sämtliche Waffenlieferungen an Israel sofort gestoppt werden. Unsere dritte Priorität ist keine Mittelstrecken in Europa, weder amerikanische noch russische noch sonst irgendwelche. Und natürlich werden wir alles bloß nicht kriegstüchtig. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.